Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Beziehungsstatus kompliziert. Wir sitzen heute in unserem Schlafzimmer und probieren das mal aus, hier aufzunehmen, wie das so klingt, wie das so klappt. Es ist ein bisschen stürmisch heute hier in Hamburg. Hoffentlich hört man das nicht im Hintergrund. Ich versuche heute
Ich glaube,
meine.
das hört man.
Ja, es kann gut sein. Ich.
Doch man das Gefühl, es zieht hier durch.
Ja, die Fenster sind nicht mehr die neuesten. Ich versuche meine Hände ruhig zu halten und auch mit dem Papier nicht so sehr zu rascheln.
Ich wollte erzählen, das hab ich das eben schon erzählt, unser Auto, unser neues, ist fast hops gegangen.
Ja, sehr gut.
Ich war eben draußen mit den Hunden und dann liegt ein riesen Ast direkt vorm Auto.
Das ist scary. Also so windig ist das hier heute in Hamburg. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die Medien haben uns das mal wieder verheimlicht, würde ich sagen.
Die da oben.
Die da oben.
Die auch die Chemtrails immer
Die auch
verheimlichen.
das Wetter machen.
Ich bin eben an unserem Nachbar vorbeigelaufen, da ging es auch um so ein bisschen Verschwörung. Wir haben einen Nachbarn, der ist ein bisschen. Der hat einfach immer witzige Ideen in seinem Kopf und eben hat er auch über Verschwörungstheorien mit dem anderen Nachbarn geredet.
Das ist der Nachbar mit dem Kuckucksgeräusch.
Ja, mit dem Kuckucksgeräusch. Der macht oft Kuckucksgeräusche und er kann die leider extrem gut.
Und sehr laut.
Und sehr extrem laut, ja. Er freut es immer im Sommer.
Naja, um den soll es heute nicht gehen. Wir haben uns gedacht, wir starten mit den News der Woche. Viele Leute haben sich irgendwie gewünscht, so Aktuelles aus der Politik zu besprechen. Und wir haben gedacht, das machen wir. Aber wir lesen nicht die Tagesschau-Headlines vor, sondern. Du hast was recherchiert?
Recherchiert ist vielleicht übertrieben, aber wir haben gedacht, es wäre cool, einfach mit einer Kategorie reinzustarten.
Ich würde sagen, du hast schon über den Tellerrand hinausgeguckt. Ich weiß ja schon, was du mir gleich erzählst.
Ja.
Aber ich glaube, das haben nicht so viele mitbekommen, weil ich habe es auch nicht mitbekommen.
Na gut, also ja, unsere Kategorie ist in News der Woche. Da werden wir abwechselnd eine witzige, interessante, traurige, ernsthafte, was auch immer, Neuigkeit, die diese Woche irgendwie aktuell war, besprechen kurz und dem anderen quasi davon erzählen. Und diese Woche, also wir nehmen jetzt schon am Samstag auf, weil Lukas morgen einfach wegfährt und mich
Fährt,
verlässt.
ja. Ich bin eine Woche auf Ausbildungslehrgang.
Ja, und deswegen nehmen wir heute schon mal auf. Deswegen ist das jetzt schon ein bisschen alte News, aber nichtsdestotrotz trotzdem interessant. Nämlich meine News der Woche ist, dass Namibia das erste Mal eine weibliche Präsidentin hat. Und sie heißt Netumbo Nandi-Ndaitwah. Warte, Ndaitwah. Ich habe es geübt. Und ist in der gleichen Partei wie auch ihr Vorgänger in der SWAPO heißt die. Ich weiß leider nicht genau, wofür das Kürzel steht, aber die waren auf jeden Fall Teil, also es ist die Unabhängigkeitspartei in den 60ern, als Namibia sich vom Apartheids, von der Apartheidsregierung aus Südafrika frei gekämpft hat.
Also das ANC Namibias sozusagen.
Dafür musst du sagen, was ANC ist.
ANC ist die Freiheitspartei von Nelson Mandela, der ja viele Jahre im Gefängnis saß während der Apartheid. Und genau.
Genau. Damit haben die, seitdem ist Namibia auch eine relativ stabile Demokratie. Auch ein sehr schönes Land, du warst da schon, oder?
Richtig, ja. Bevor ich in die Schule gekommen bin, war ich mit meinen Eltern dort auf Safari. Und das war sehr interessant. Ich kann mich noch gut erinnern, weil es ein Land ist, was ziemlich weit weg ist. Trotzdem findet man dort so Kneipen, die heißen Schwarzwaldeck oder ein Ort heißt Swakopmund, Windhoek. Das hört sich alles schon irgendwie deutsch an.
Woran liegt das denn wohl?
Ja, das liegt daran, dass Namibia nicht schon immer Namibia hieß, zwischendurch eine Zeit lang, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Zeit das war, aber.
1884 bis 1915.
Okay, also knapp 30 Jahre, mehr als 30 Jahre. Nee,
Ich kann
30
nicht
Jahre.
rechnen, ja.
Doch 30 Jahre. Hieß es nämlich Deutsch-Südwestafrika.
Ja, und wie immer, wenn irgendwelche westlichen Namen und Länder in irgendwelchen nicht westlichen Namen und Ländern vorkommen, dann ist das meistens nicht so eine schöne Geschichte, die dahinter steht. Und in Namibia haben die Deutschen sich überhaupt gar nicht mit Ruhm bekleckert. Und wir haben gedacht, es schadet nicht, immer mal wieder daran zu erinnern, dass Deutschland eine ziemlich dunkle und ziemlich dreckige Kolonialvergangenheit hat, für die man
Richtig.
sich ruhig mal öfter entschuldigen könnte.
Deutschland ist nicht das einzige europäische Land mit Kolonialgeschichte. Das macht es nicht besser. Aber wichtig auch darauf hinzuweisen, finde ich, dass viele europäische Länder, wenn nicht sogar fast alle, irgendwelche Kolonien hatten.
Richtig, die Deutschen sind 1884 nach jetzt Namibia sind da eingefallen und haben von Anfang an sich nicht mit Ruhm bekleckert, haben die dortige Bevölkerung ausgebeutet, waren gewalttätig, waren herrschaftssüchtig. Also alles das, was Kolonialherren sonst auch machen.
Haben natürlich auch die Bodenschätze ausgebeutet.
Richtig. Und haben dann, das gipfelte dann im Völkermord an den Herero und Nama, kurz auch dann vor Ende der deutschen Kolonialzeit, bei dem, ja, basically die Angehörigen dieser beiden Volksgruppen fast vollständig umgebracht worden sind.
Ausgelöscht, könnte man auch sagen. Ja,
also
man hat sie verhungern
dazu
lassen.
Auch Kinder und
man
Frauen.
Man hat die verhungern lassen.
Ja.
Also die wurden in die Wüste, die wurden vertrieben aus ihren Stammesgebieten und mussten in einem nicht lebenswirtlichen Raum sich aufhalten und da sind die meisten dran gestorben.
Und weißt du, seit wann Deutschland anerkannt hat, dass er da einen Völkermord begangen hat?
Ja, das ist nicht älter als 10 Jahre.
Richtig, das war 2021, das ist genau 4 Jahre her, als Heiko Maas dann unter, naja, so richtig gerne haben sie es nicht gemacht, dann doch zugegeben hat, ja, okay, Völkermord. Und dann, ich glaube, 1,1 Millionen oder sowas an Reparationszahlung geleistet hat.
Ja, weil dieses Schuldeingeständnis dann natürlich auch eine rechtliche Komponente hat.
Ja, aber was ist das für ein Witz, ey? Und es wurde halt natürlich auch überhaupt nicht aufgearbeitet und es wurde überhaupt nicht drüber geredet und es fehlt absolut, glaube ich, das gesellschaftliche Wissen über die eigene Kolonialvergangenheit und auch über das, was momentan, also Neokolonialismus ist immer noch ein komplett anderes Thema. Das ist, da könnte man noch 10 weitere Folgen drüber machen, aber auch was uns noch übrig geblieben ist von Straßennamen zu irgendwelchen Statuen oder dass wir immer noch alle, hier, wie heißt der OG-Kolonialtyp in Südamerika? Verdrängen seiner
Namen. Christoph Kolumbus.
Ja, dass wir den immer noch abfeiern. Alle solche Sachen. Ich glaube, das wird extrem wenig versprochen.
Nee, also ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass wir im Geschichtsunterricht über diesen Völkermord gesprochen haben. Da bin ich ziemlich sicher, dass es den meisten genauso gehen wird. Ich würde sagen, wir verlinken euch dazu mal in den Shownotes eine oder zwei Podcast-Episoden, die es da über diesen Völkermord gibt.
Ja.
Ich meine, da gibt es von SWR das Wissen was zu und von der Rest ist Geschichte, glaube ich. Aber das gucken wir nach und das verlinken wir euch und dann könnt ihr halt euch da mal darüber informieren und dann wisst ihr Bescheid.
Ja, okay. Das waren die News der Woche. Wir sind gleich richtig unspaßig reingestartet in diese Episode. Bevor wir zu unserem Thema der Woche kommen, das war ja letzte Woche Ehevertrag, wollte ich nochmal mit dir besprechen, wie du unseren Launch fandst. Und dann, wie es losging mit dem Podcast.
Das war klasse. Das haben wir ganz, ganz typisch auf den allerletzten Drücker gemacht. Ich glaube, um 5 vor 6 war das Ding erst online. Das war natürlich mehr als aufregend. Ich habe schon um 4:15 gesagt, als mehrfach irgendwelche technischen Probleme da waren. Jetzt musst du mal sagen, dass wir das verschieben. Vanessa meinte aber, nein, auf gar keinen Fall, vor 18 Uhr melde ich mich nicht. Und dann haben wir es auch wirklich um 5:05 geschafft. Und das war sehr, sehr aufregend.
Das ist, ich muss sagen, das ist sehr typisch für unsere Dynamik, oder? Also Lukas ist ein Bedenkenträger, macht alles am liebsten 2 Wochen vorher und sehr, sehr ordentlich und nach Plan und wirklich bis ins letzte Detail. Und ich bin so ein Last-Minute-Wird-schon-Zusammenklöppel-Typ. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Man muss ehrlich sagen, meins ist natürlich deutlich stressiger, aber auch erfolgreicher. Also ich mache einfach auch mehr Sachen dadurch, weil man hat halt nicht immer 2 Wochen Zeit, alles detailliert vorzubereiten.
Ja, Vanessa lebt nach Christian Lindners Motto, Probleme sind nur dornige Chancen.
Das hat Christian Lindner gesagt?
Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es von ihm stammt.
Oh,
ich
nee.
Überprüfe das nochmal. Naja, was hast du denn sonst die Woche gemacht?
Ich war auch gar nicht so viel. Ich war ja jetzt ein bisschen alleine, wo du deinen neuen Job angefangen hast und... Ich habe mich jetzt mit dem Podcast beschäftigt und ich war richtig, richtig, richtig stolz, dass es so positive Rückmeldungen gab und wir haben auch schon richtig nette Nachrichten bekommen, dass die Leute sich das richtig gerne angehört haben und dass wir klingen, als wären wir schon richtige Profis.
Genug Eigenlob.
Hey, man soll sich auch mal loben.
Ja, muss man auch, aber du hast gar nicht erzählt, was du gemacht hast. Du bist wieder zum Podcast zurückgekommen.
Aber das war, was ich gemacht habe.
Ja, du hast auch noch, wir haben ja im Moment einen Pflegehund bei uns. Quasi.
Mamas Hund, ja. Aber das haben wir doch schon in der letzten Folge erzählt, oder nicht?
Wie das denn?
War das da noch nicht?
Nein, da waren wir, das war vor 2 Wochen.
Ja, Ida war auch da, deswegen...
Ja, mit Double Trouble hier gehabt.
Die macht immer Blödsinn. wenn Mutti sich das jetzt anhört, dein Hund macht Blödsinn, nicht meiner.
Und deine Mutter würde genau das Gegenteil sagen.
Ja, aber das stimmt nicht.
Was ist das Thema von heute?
Das war's schon mit unserer Woche?
Ich habe meine Woche vergessen, du hast recht.
Ja.
Jetzt, wenn ich das Gespräch hier leiten muss, dann klappt es wieder nicht. Also, was habe ich gemacht diese Woche? Ich hab diese Woche angefangen, in der Entzugsklinik zu arbeiten, wo ich jetzt meine praktische Tätigkeit 2 mache im Rahmen meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten. Ich habe die Station kennengelernt, ich habe meine Kolleginnen kennengelernt. Das muss ich gar nicht gendern, weil alle meine Kolleginnen auf psychologischer Ebene sind Frauen.
Wie die allermeisten Psychologinnen.
Richtig. Und auch das restliche Team habe ich kennengelernt, also die Kollegen aus der Pflege, die Kunsttherapeutin, den Ergotherapeuten, den Sporttherapeut, die Ärzte und
wenn du tauschen können würdest, wenn du einen tauschen müsstest, einen Job, mit wem würdest du dann tauschen wollen?
Aus der Klinik.
Also aus so einem Klinikumfeld jetzt nicht mit einer Person damals.
Boah, das ist ganz schwierig. Ich glaube, gar nicht. weil die Pflege ist chronisch überfordert. Mhm. Also nicht überfordert, sondern überlastet. Die sind chronisch unterbesetzt. Mhm. Die müssen immer mehr dokumentieren. Die müssen immer weniger Zeit am Patienten. Das gilt für alle Bereiche. Aber ich glaube, wenn man die Pflege früher kennt und sie mit heute vergleicht, dann ist das schon sehr, sehr viel mehr Dokumentation. Und das ist sehr, glaube ich, das ist eine schlechte Entwicklung, die man da beobachten muss, den man da...
Du meinst, sie haben keine Zeit mehr für ihren eigentlichen Beruf?
Genau, es ist sehr desillusionierend, das wollte ich sagen. Mhm. Die Ärzte haben auch sehr viel zu tun und sehr wenig Zeit. Und zudem tragen sie am Ende die Verantwortung. Mhm. Da bin ich auch froh, dass ich das nicht habe. Mhm. Mit Kunst kann ich halt nicht so viel anfangen.
Du müsstest zur Kunsttherapie.
Ich müsste zur Kunsttherapie, genau, genauso wie Ergotherapie. Ich würde vielleicht mir vorstellen, Sporttherapie zu machen. Das finde ich ganz witzig. Aber eigentlich bin ich ganz froh.
Boah, du bei der Ergo, wenn du so einen Korb flechten müsstest, danach bräuchtest du auf jeden Fall eine Betreuung.
Nee, ich bin ja ganz froh mit meinem Lego-Technik. Das geht irgendwie. Das macht Spaß, wenn ich sowas erschaffe, wo ich weiß, dass es am Ende auch was wird. Ich muss mich nur an eine Anleitung halten. Ja. Das ist kein Problem.
Aber neulich haben wir gemalt und das war auch richtig cool.
Ja, aber da habe ich auch mehr oder weniger abgepaust.
Das macht ja nichts.
Nee, das macht nichts, aber das ist wenig kreativ dann, finde ich.
Ja, das stimmt. Kreativität wurde bei Lukas extrem untergefördert. Wobei, haben deine Eltern das überprobiert?
Ich weiß es gar nicht. Die haben es probiert, ich wollte es einfach nicht.
Hm. Nicht mal so Window Color, Bügelperlen. Ja,
doch, das habe ich mir dann irgendwann mal gekauft.
Scooby-Doo-Bänder, Perlen aufziehen.
Auf gar keinen Fall.
Fingerfarben? Nee, auf keinen Fall. Das ging?
Ja, artig.
Hä? Du kannst nicht mal dich bei 80 Grad Außentemperatur eincremen, aber Fingerfarben ging?
Ja.
Ich muss Lukas mal eincremen.
Das stimmt nicht. Mittlerweile kann ich das.
Ja, es ist besser geworden. Das stimmt. Durch den Hund. Das hat sich sehr desensibilisiert.
Richtig.
Mit dem ganzen Sand und Dreck und so. Okay, kommen wir zum Thema der Woche. Das ist diese Woche Selbstfürsorge zu Insta-Deutsch Selfcare. Obwohl wir beiden der Meinung sind, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Mhm. Darüber wollen wir heute reden. Wir wollen darüber reden, was ist gute Selbstfürsorge, was ist Selbstfürsorge, die vielleicht für uns nicht so gut ist, sondern nur für andere. Und wie können wir besser lernen, mit uns umzugehen? Warum reden wir darüber?
Ja, weil wir beide festgestellt haben, dass wir unterschiedliche Fähigkeiten haben zur Selbstfürsorge oder das meinen und auch in der Beziehung Selbstfürsorge ein Thema ist, weil man ja doch auch diesen Druck hat, möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen, weil man es auf der einen Seite möchte, auf der anderen Seite, weil man den Partner vielleicht nicht enttäuschen möchte und dann für sich selbst was zu machen, im ersten Moment ja auch irgendwie egoistisch klingen könnte. Mhm. Und wir haben da beide unsere Themen. Ich bin da ganz offen. Ich habe oft das Gefühl, dass du enttäuscht bist, wenn ich was für mich mache, dass du am liebsten jede Zeit, jede Minute mit mir verbringen möchtest. Und dir das dann schwerfällt, auch Zeit für dich zu nehmen.
Weil ich das Gefühl habe, dass irgendwas...
Dass es egoistisch wäre zum Beispiel, ja.
Aber wenn du weg bist, dann empfinde ich das nicht als Egoismus, sondern als, ich bin halt einfach traurig, dass wir nichts zusammen machen.
Ja, kann ich verstehen. Trotzdem möchte ich auch gerne meine Sachen machen, die mir für mich gut tun, die auch dann vielleicht 2 oder 3 Stunden dauern. Und dafür muss ich mir dann die Zeit nehmen und das...
Aber ich habe mich schon verbessert, oder?
Richtig.
Also wir haben zwischendurch irgendwann mal abgemacht, dass wenn halt die eine Person sagt, ich möchte das für mich machen, dass die andere Person da halt nichts zu sagen darf, sozusagen. Also das klingt jetzt so hart, aber wir haben halt, das hast du auch gemacht, zwar nicht so doll wie ich, aber wir haben beide sonst oft gesagt so, oh, kannst du nicht hier bleiben und oh, ich werde dich vermissen oder so. Und selbst wenn das überhaupt nicht so böse gemeint war, es war kein Verbot oder sowas.
Ist ja nett, man freut sich ja vielleicht sogar, wenn der andere das sagt, dass man einem dann so fehlt. Das ist ja quasi ein Liebesbeweis auch.
Ja, aber es macht es halt dann schwieriger für die Person dann halt zu gehen oder sich Zeit in Ruhe für sich dann zu nehmen.
Richtig.
Ja, also das haben wir jetzt abgemacht sozusagen.
Dass das haben wir uns gegenseitig verboten quasi. Ja. Wir wissen, dass der andere das eigentlich
gerne sagen würde.
Aber wir wissen auch, dass es wichtig ist, das eben nicht auszusprechen und den anderen machen zu lassen.
Ja, okay, aber vielleicht fangen wir mit den Basics an. Was ist quasi, glaube ich, was, also wie würdest du Selbstfürsorge definieren?
Ich würde das so definieren als Dinge, die man für sich macht, mit der Intention, dass es einem danach besser geht.
Mhm.
Beispiele dafür sind oder was bei mir das Beispiel ist, ich mache gerne Sport, weil ich weiß, dass es mir danach besser geht. Da gibt es auch tatsächlich wissenschaftliche Studien zu, dass Verhaltensaktivierung bei depressiven Erkrankungen eine sehr, sehr große Wirkung hat, fast oder genauso groß wie die Wirkung von antidepressiven Medikamenten. Aber
es ist halt voll schwierig, wenn du schon in einer tiefen Depression bist, dich dazu zu motivieren. Richtig, ja.
Genau.
Deswegen sind Medikamente durchaus sinnvoll.
In der Klinik darf es auch nicht vernachlässigt werden, dass diese Verhaltensaktivierung eben sehr, sehr einen sehr großen Einfluss hat. Und mir gibt es auch sehr viel Sport.
Mhm.
Das macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, mich zu verbessern, wenn ich sehe, dass ich jetzt weiter Fahrrad fahren kann oder schneller Fahrrad fahren kann oder im Fitnessstudio mehr Gewichte bewegen kann oder meine Laufzeiten besser werden.
Also es ist im Grunde Selbstwirksamkeit, die dann bei dir Selbstfürsorge ist.
Genau. Ich ziehe da auch ganz viel Selbstwirksamkeit raus, indem ich sehe, dass ich mich verbessere. Ich habe auch so eine App, mit der ich das immer tracke. Ich bin da großer Fan von. Ich weiß, dass es auch viele kritisch sehen, aber ich mag das gerne zu sehen, dass ich mich verbessere. Und weil es mir auch nichts tut, wenn ich sehe, dass diese Woche es irgendwie stagniert hat ich weiß, dass ich die Woche davor krank war. Deswegen ist Sport das bei mir an erster Stelle. An zweiter Stelle ist, glaube ich, Zeit mit dem Hund, die ich morgens.
Also einfach Hobbys, das ist deine Selbstfürsorge. Ja.
Genau.
Aber das Problem ist ja gar nicht so sehr, also ich denke, die meisten Leute wissen, was tendenziell für sie eine gute Zeit bedeutet oder womit sie sich eine gute Zeit machen können.
Mhm.
Nur das Problem ist ja überhaupt, sich das zuzugestehen sozusagen, dass man sich diese Zeit nehmen darf. Also das habe ich zum Beispiel ganz doll, dass ich halt, wenn ich unproduktiv bin oder wenn ich
wenn du das Gefühl hast, unproduktiv zu sein, indem du nichts erledigst.
Ja.
Aber du kümmerst dich ja um dich selbst und das ist auch produktiv. Das darf man nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Aber ja, genau, wenn ich nichts erledige oder was nach außen Sichtbares erledige, dann habe ich halt das Gefühl, dass ich mich nicht entspannen darf. Und was bei mir eigentlich noch viel schlimmer ist, ist, dass ich das Gefühl habe, also ich kann mein eigenes Stresslevel ganz schlecht einschätzen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich muss quasi schon total am Boden sein, um überhaupt erst quasi ein offizielles Bedürfnis nach Selbstfürsorge haben zu dürfen. Also quasi so wie wenn, also du weißt es ja bestimmt noch, gerade in der Phase von der Depression bei mir, habe ich mir richtig oft gewünscht, dass ich eine Krankheit bekomme, also sowas wie eine Grippe oder sowas richtig Schlimmes, dass ich im Bett liegen muss, weil ich wusste so ganz tief drin, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich muss mich hinlegen, ich muss mich zurückziehen, auch aus sozialen Verantwortlichkeiten.
Und auch keine Aufgaben im Haushalt übernehmen, einfach mal wirklich nichts machen.
Und das ging gar nicht, weil ich hatte das Gefühl, so krank bin ich ja nicht quasi. Also solange Dinge noch gehen, also solange ich noch gehen kann sozusagen.
Kann ich auch mit dem Hund rausgehen.
Kann ich, genau. Aber genau das ist ja quasi das, wo Selbstfürsorge reingrätschen sollte. Der fürsorgliche Moment wäre ja zu erkennen, ich könnte jetzt dies machen, ich könnte jetzt jenes machen, aber ich sollte mich jetzt um mich kümmern, als Aufgabe sozusagen.
Ja.
Und glaube ich, das unterscheidet uns auch. Also das hast du nicht, oder?
Nee. Also ich würde das im Zweifel dann ansprechen. Zum Beispiel, weiß nicht, ich kann ja auch ganz offen jetzt reden. Wir haben versucht, am Donnerstag den Podcast aufzunehmen.
Mhm.
Nach der Arbeit, da war ich dann überanstrengt. Ich war müde, ich war hungrig. Und hätte da auch schon viel früher in mich reinhorchen müssen und sagen müssen, hey, das klappt irgendwie nicht. Aber ich hatte den Anspruch an mich, dass das jetzt gehen muss, weil ich mir das vorgenommen habe. Man ist da nie perfekt, sage ich mal.
Nein, das ist ja auch ein richtig wichtiger Teil von Selbstfürsorge, nämlich Grenzen zu setzen.
Richtig.
Auch zwischenmenschliche Grenzen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir beide sehr gut drin sind. Also, wir sind sehr dolle No-Bullshit-Leute, was Kontakt mit Dritten angeht.
Ja.
Vor allem, was auch so familiäre Sachen sind. Also, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was den allermeisten extrem schwer fällt.
Ja, sich von Familienbeziehungen zu distanzieren im Zweifel.
Ja, genau. Also, das ist ja auch total normal. Man möchte ja auch ganz doll seinen Eltern oder seinen Großeltern oder wem auch immer gefallen oder da Geborgenheit finden. Und das haben wir auch. Also ich möchte auch meinen Eltern gefallen. Das habe ich nicht abgelegt, auch wenn ich es versucht habe. Aber so dieses Bewusstsein darüber, dass das halt noch mal, dass es mein Leben ist und meine Entscheidung und dass ich mich nicht ja, mir weder reinquatschen lassen möchte noch sonst irgendwas anderes. Das war mir schon. Oder waren uns beiden immer sehr wichtig, auch so bei der Hochzeitsplanung oder solche Sachen. Und das ist auf jeden Fall auch, finde ich, ein großer Teil von Selbstfürsorge.
Richtig, und jetzt, wo du den Punkt aufgegriffen hast, Selbstfürsorge im Rahmen von Grenzensetzung ist Selbstfürsorge, die kein Geld kostet. Das darf man auch nicht vergessen, dass viele selbst Dinge, die wir als Selfcare im Internet sehen oder die wir jetzt auch besprochen haben, wie zum Beispiel Sport machen, das kostet Geld, Sport zu machen. Ich muss mir ein Fahrrad kaufen, ich brauche Laufschuhe, ich brauche eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Das sind reale Kosten und es sind weitere Zeitkosten da in Begriffen, denn ich muss mir diese Zeit nehmen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel drei Kinder hätte und 40 Stunden arbeiten würde oder noch einen zweiten Job dahinter klären muss, weil ich finanziell in einer schlechten Situation bin, dann kann ich diese Selfcare, die ich auf Insta sehe zum Beispiel, kann ich gar nicht
Ja,
umsetzen. Das
das
geht
ist
gar nicht.
ja das ist wie mit den Fitnessleuten auf Insta so, die machen das halt beruflich und die machen
Genau.
beruflich Selfcare, die Leute da.
Genau.
Also auch wenn ich irgendwas poste und sage so, hey, guck mal, ich habe das und das gemacht, so ja, da habe ich in dem Moment dann Geld für bekommen. Und das heißt
Ja.
nicht, dass ich gelogen habe, ich habe das dann trotzdem gemacht, aber nichtsdestotrotz wäre vielleicht die wahre Selfcare für mich dann auch zu sagen, nee, ich mache eine Kooperation weniger und achte auf mich und verdiene vielleicht ein bisschen weniger Geld in dem Monat, was man sich natürlich auch leisten können muss.
Genau. Weitere Selbstfürsorgestrategien, die es gibt, die meiner Meinung nach so wenig Geld wie möglich kosten, sind auch Achtsamkeitsübungen, wie zum Beispiel Meditation. Dafür braucht man richtig etwas Zeit. Aber es gibt auch wirklich auf YouTube gute, kurze, geführte Meditationen.
Oder Walking Meditation, das finde ich auch richtig cool beim Gehen, das geht
Genau.
auch.
Das kann man machen, wenn man zum Bus geht, wenn man rechtzeitig losgehen kann, kann man das versuchen, da im Alltag einzubauen. Da gibt es wirklich vielfältige Möglichkeiten, da in diese Richtung sich um sich zu kümmern. Ansonsten gilt eigentlich auch ein möglichst gesunder Lebensstil als Selbstfürsorge.
Ernährung und Sport und
Genau,
sowas. Ja,
also
dass man sich, das hat ja auch viel mit
nicht unbedingt
Selbstwert zu
Sport.
tun.
Es muss nicht unbedingt Sport sein.
Ja, aber
Das ist schon wieder,
Bewegung.
genau,
Ja.
Bewegung im Alltag. Man
Ja.
sollte versuchen, so viel Bewegung in den Alltag wie möglich zu integrieren, so gut es eben geht. Auf genügend Schlaf auch achten. Das ist natürlich schwierig, wenn ich zwei Jobs arbeite und mich um drei Kinder kümmern muss. Aber wenn man da auch schon kleine Verbesserungen erreichen kann, hat man da schon
Und ich
potenziell ein
glaube, es ist
großes.
halt auch super, super wichtig, dieses ganze Selfcare-Selbstfürsorge-Thema runterzubrechen und die Verantwortung oder dieses schlechte Gewissen damit auch wegzukriegen. Also, wenn du es geschafft hast, eine halbe Stunde mehr Schlaf einzuplanen oder vielleicht 10 Minuten länger draußen zu sein oder so, dann kannst du das als Pluspunkt auf deiner Selbstfürsorgeliste verbuchen und mit deinem Gefühl ins Bett gehen. Ich habe heute es besser geschafft, mich um mich zu kümmern und muss nicht das Gefühl haben, ah ja, aber ich habe ja gesehen, Selbstfürsorge ist doch eigentlich eine Maske eine Maske auftragen oder zur Massage gehen oder sowas. Und das habe ich jetzt alles überhaupt nicht gemacht. Ich kümmere mich ja gar nicht um mich. Und darum bin ich jetzt auch noch schlecht, weil man hat
Ja.
ja eh immer schon im Vergleich mit anderen das Gefühl, dass man hinterherhinkt. Und ich finde, das ist super wichtig, dass man, also, und deswegen meinten wir auch, dass wir das trennen, dieses Selbstfürsorge, nämlich auf seine eigenen individuellen Bedürfnisse achten und Selfcare, die Bedürfnisse, die uns irgendwie von außen auferlegt worden sind und die wir auf Social Media sehen oder sowas.
Richtig. Was man,
Und,
ja?
ja, sorry.
Leg los.
Ja, was ich auch sagen wollte, ist, dass ja voll klar geworden ist, gerade in unserer Teilnahme, wir haben ja die ganze Zeit von ich geredet. Also, ich mache das für mich, ich mache dieses. Und ich glaube, das ist wirklich der allerwichtigste Punkt beim Thema Selbstfürsorge, dass Selbstfürsorge nicht nur im eine Aufgabe oder eine Pflicht des Individuums sein kann. Weil gerade Modern Self-Care Culture ist ja auch nur ein Produktivitätstool.
Richtig. Um wieder möglichst schnell arbeiten zu können, zum Beispiel.
Richtig.
Genau. Das ist auch wichtig zu beachten, dass der Stress im Alltag, der durch Selbstfürsorge reduziert werden kann, das ist richtig, das ist wissenschaftlich recht fundiert. Dieser Stress im Alltag, der ist häufig eben systembedingt. Und der Name Selbstfürsorge, der impliziert ja schon, dass ich für mich selbst verantwortlich bin, was ja auch stimmt. Aber ich bin nicht verantwortlich für den Stress, der mir auferlegt wird. Sondern wir leben eben in einem recht kapitalistischen System, in einer recht marktwirtschaftlichen, in einer sozialen Marktwirtschaft zwar, aber es ist trotzdem Kapitalismus. Und das ist eben nur bedingt änderbar.
Naja, also durch das Individuum nur bedingt änderbar. Im Kollektiv könnten wir schon dafür kämpfen oder uns dafür engagieren, dass eben diese Leistungsgesellschaft abnimmt und dieser Druck und zum Beispiel sowas wie die 4-Tage-Woche, das ist ja kollektive Selbstfürsorge.
Genau.
Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich super wichtig, dass wir halt nicht verantwortlich sind für die Stressoren und wir die halt auch nicht wegmachen können. Und individuelle Selbstfürsorge kann kein Ersatz für strukturelle Veränderungen sein. Also auch solche Themen wie öffentlicher Nahverkehr, also dass wir, keine Ahnung, gezwungen mit dem Auto durch den Verkehr, das ist mega stressig, es ist voll, das ist dauert lange. Das ist nicht unsere Schuld und die individuelle Lösung davon ist nicht, 5 Minuten vom Autofahren eine Atemübung zu machen, um besser mit dem Verkehr klarzukommen, sondern die Lösung wäre
eine vernünftige Verkehrspolitik.
Richtig, ein öffentlicher Nahverkehr, der uns gut von A nach B kriegt.
Oder faire Bezahlung.
Ja.
Oder Sozialleistungen, die wirklich vor Armut schützen.
Ja.
Das sind Dinge, die wir eben alleine nicht ändern können.
Hm.
Und mit diesem Stress müssen wir irgendwie umgehen. Und die Selbstfürsorge kann dabei helfen.
Hm.
Es ist aber trotzdem nicht richtig, das zu individualisieren, wie du schon sagst. Ja.
Und das ist auch, glaube ich, das ist eine witzige Überschneidung zwischen unseren beiden Studienfächern sozusagen. So Resilienzthema.
Ja, das ist ein großes Thema. Ja.
Ja.
Kann man sich, das kommt eigentlich aus der Entwicklungspsychologie. Und wird jetzt aber wirklich ähnlich wie das Wort Trigger inflationär benutzt. Kann man sich drüber streiten, kann man auch mal drüber reden.
Ja, weil also so Resilienz, also auf der politikwissenschaftlichen Ebene, ist halt auch nichts im Grunde auch Selbstfürsorge extrem. Also Resilienz wird super, super oft verwendet, so zum Beispiel im Zusammenhang mit zum Beispiel indigenen Menschen, die zum Beispiel oft als so Posterboys von Klimaschutz gesehen werden, weil halt indigene Menschen extrem häufig von Klimakatastrophen betroffen sind, weil die in Gebieten leben, in denen Klimawandel halt jetzt schon so große Auswirkungen hat, zum Beispiel ich weiß immer nicht, was Ant und Arktis ist.
Ant ist unten.
Ehrlich? Mhm. Na gut, dann Arktis. Also genau, Norwegen und noch höher oder Nordkanada. Oder ja, zum Beispiel im Amazonasgebiet oder rund um den Äquator ja im Grunde, wo es halt besonders jetzt schon wichtig ist. Und die haben natürlich auch nicht so viele Ressourcen, beziehungsweise sind direkt davon betroffen, weil sie zum Beispiel eben nicht in Megacities wohnen, sondern also natürlich auch nicht alle indigenen Menschen wohnen im Dschungel oder sowas, sondern die sind ganz normal Teil des gesellschaftlichen Lebens. Aber sie haben halt oft auch durch ihre Kultur verbunden einen besonders engen, eine enge Verbundenheit mit der Natur, haben einen anderen Blick auf so Wertschöpfungsketten und Kreislauf von Leben und Natur und was auch immer ursprünglich. Und deswegen wird ihnen halt ganz oft auch in der Politikwissenschaft so Resilienzbegriffe zugeschrieben. Also zu sagen so, guck mal, wie die sich um sich kümmern oder wie die sich um die Natur kümmern. Und da müssen wir uns was abgucken. Und das ist halt super gefährlich, weil denen ja damit richtig viel Verantwortung auch aufgedrückt wird. Also zu sagen so, ja, jetzt kümmert ihr euch doch mal um Naturschutz, ihr wisst doch, wie das geht und ihr seid ja so resilient, so als so ein Kompliment. Aber in Wahrheit ist es nichts anderes, als wir verkacken es, also wir, die Menschen, die durch Industrie und was auch immer reicher werden und immer mehr Auspuff und was auch immer CO2 in die Luft feuern. Wir beuten die Erde aus, aber ihr richtet das dann für uns, weil ihr doch auch so resilient seid. Und das ist genau das Gleiche wie im psychologischen Rahmen. Wir stecken dich in eine 50-Stunden-Woche, aber du bist doch so resilient und du machst doch hier so tolle Self-Care-Workshops auf der Arbeit. Das hast du doch gelernt, wie du damit umgehen kannst. Und das müssen wir erkennen, dass das ein strukturelles Problem ist und das nimmt dann, glaube ich, auch ganz, ganz viel Verantwortung von uns.
Richtig. Weil auch da, wie du eben schon gesagt hast, es gibt eben Umstände, die nicht änderbar sind. Hm. Die sind zum Beispiel das Patriarchat, der Kapitalismus, Frauenhass.
Direkt ein richtig großes Thema.
Es ist ja mal so.
Ja.
Diskriminierung aufgrund von Rassismus, Klassismus.
Diskriminierung Klassismus aufgrund, ist, glaube ich, in dem Bereich auch so wichtig.
Richtig.
Warte, lass uns das kurz erklären.
Ganz kurz,
lass
mir noch ein
Nein, Sender. Lass uns kurz Klassismus sagen, was das ist. Das ist uns blöd, weil der Mann nicht folgen kann.
Na gut.
Also es ist die Diskriminierung quasi aufgrund von
gesellschaftlicher Schicht.
Ja, also oft ist das mit finanziellen Themen verbunden, aber auch mit Bildungsthemen. Also Leute wie wir neigen zum Klassismus. Leute, die aus sehr privilegierten, gebildeten Haushalten kommen, die kein Gefühl mehr dafür haben, wie es anderen Menschen geht. Die sich größte Mühe geben, aber mit Sicherheit sind wir beide auch schon Täter von Klassismus geworden, auch wenn wir uns größte Mühe geben, es nicht zu sein.
Genau. Ja, weil man eben vergisst, wie das Lebensrealitäten anders sind, dass man dann jemand vor sich sitzen hat, der einen Realschulabschluss hat und man sagt, warum hat denn der kein Abi? Ja, weil er die Familie, der sich das nicht leisten konnte, dass er noch weiter zur Schule geht, dass er nämlich eine Ausbildung machen muss, weil er auch zum Teil zum Haushaltseinkommen beitragen muss. Solche Dinge, ne? Die passieren dann eben schnell. Genau, das ist Klassismus. Genau, Klassismus gibt es eben. Rassismus gibt es natürlich auch. Und die Diskriminierung aufgrund von der sexuellen Orientierung oder körperlicher oder geistigen Beeinträchtigung oder religiöser Zugehörigkeit, das ist eben real. Und das dürfen wir nicht verkennen. Und das ist ein Stress.
Ja, da hilft dann auch keine Gesichtsmaske dann.
Genau. Das ist was, was wir als Gesellschaft angehen müssen, damit wir als Gesellschaft füreinander mehr da sind und dann nicht jeder für sich sorgen muss, sondern wir als Gesellschaft füreinander sorgen.
Ja, was genau, das ist ein guter Stichpunkt. Was können Lösungen dafür sein sozusagen? Also klar träumen wir alle von einer besseren Welt und wählen hoffentlich auch so, dass wir zum Beispiel so Leistungsgesellschaft eher abbauen. Aber was kann man heute quasi direkt machen, um seine Selbstfürsorge zu einer kollektiven Fürsorge miteinander umzugestalten?
Hast du eine Antwort?
Ich habe viele Antworten, ja.
Ich habe keine.
Echt nicht?
Nee, wirklich nicht.
Du bist doch ein schlechter Therapeut. Was rätst du denn? Du bist doch noch kein Therapeut.
Ja, ich habe ja eben schon in Sachen vorgelesen, die ich denen raten würde.
Das stimmt. Nein, also natürlich ist es sowas wie Community-Arbeit. Auch wenn ich zum Beispiel natürlich relativ kirchenkritisch bin, als relativ linker politischer Mensch, halte ich trotzdem die Arbeit von Kirchen für extrem wichtig, was Fürsorge füreinander angeht. Die Möglichkeit, zu irgendwo hinzugehen und sich auszutauschen. Dann natürlich alle möglichen Arten von Clubs, Events, bla bla bla, wo man gleichgesinnte Menschen trifft. Dann aber auch einfach so Kleinigkeiten wie halt seiner Nachbarin helfen oder mal gucken, was irgendwie die Freunde brauchen. Sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Selbstfürsorge unterstützen bei anderen, indem man sie daran erinnert und indem man ihnen auch zuspricht, dass sie jetzt gerade einen Moment haben dürfen, der zum Beispiel schlecht ist. Großes Thema ist da sowas wie Election.
Stimmt, das habe ich gerade gelesen.
Also, wenn zum Beispiel Wahlen waren, wie jetzt gerade in Deutschland, sich dann bei seinen Freunden, die eine Migrationsgeschichte haben oder andere Ismen erfahren, zu melden und zu sagen so, hey, das war bestimmt, sowas wie Rassismus und Klassismus und alles mit Ismus, sich bei denen zu melden und zu sagen, hey, das ist bestimmt keine einfache Phase für dich, wie geht's dir, kann ich dich unterstützen? Und die dann da quasi das zu aktivieren in deren Kopf, dass sie gerade, dass andere das sehen, dass es gerade schwierig ist, dass sie dann vielleicht besser für sich sorgen und natürlich die auch dabei unterstützen, aber halt zu sagen, hey, mach doch was für dich und das muss dann halt, wie gesagt, nicht das große Event sein, sondern sowas wie in den Park setzen und die Blumen angucken.
Ja. Mein Angang wäre, dass wir gucken, dass die Grundbedürfnisse von allen Menschen gedeckt sind in Deutschland. Und die Grundbedürfnisse, das haben wir, glaube ich, vielleicht alle immer in der Schule gehört. Ich hatte das im Wirtschaftsunterricht im Abi. Aber da gibt es natürlich die Grund- und Existenzbedürfnisse. Das ist das Basalste, das Grundlegendste, was es eben gibt. Also genug Essen, genug zu trinken und andere körperliche Grundbedürfnisse.
Okay, das ist dann auch wieder was Politisches. Aber das kann man natürlich auch versuchen.
Naja, aber du kannst ja so zu wählen.
Genau. Aber ich meinte ja, was kann man direkt quasi heute machen? Wie kann man das umsetzen in seinem Alltag, damit, wenn jemand jetzt sich diese Folge anhört, sagen kann, okay, wie kann ich besser auf mich und andere achten?
Na, ich finde, da hast du schon viel Richtiges gesagt. Und
so wie du auch auf mich so erinnerst.
Ja, genau. Sich gegenseitig daran erinnern, dass dass du auf dich achtest, dass du auf dich hörst, dass es in Ordnung ist, dass es wichtig ist, auf sich zu achten und sich da gegenseitig zu unterstützen. Also soziale Beziehungen sind da ja auch ganz großes Thema bei der Selbstfürsorge, wie du eben auch schon angesprochen hast.
Und was ich glaube, was gerade in meinem Kopf so ein bisschen vor sich geht, ich habe ja richtig oft das, also es ist mir schwer, habe ich ja jetzt schon gesagt, und auf der einen, man kann es aber auch genau andersrum sehen, dass du ein Vorbild bist, dass du, wenn du sagst, ich mache das jetzt nicht, ich mache jetzt was für mich, das, was ich nie machen würde, weil ich dann denke, oh, jetzt mag der mich nicht mehr und er mag mich nur, wenn ich was leiste und er mag nur, wenn ich so, dass ich das ja auch anders framen könnte, nämlich in dem Moment, wo ich anderen signalisiere, nein, hier ist meine Grenze, hier ist meine Pause, hier ist mein Bedürfnis, ich für die ein Vorbild sein kann, dass die sich auch um sich kümmern. Also weißt du, was ich meine? Wir framen das für uns selber immer so negativ und sagen, wir machen damit was Schlechtes, aber wir können uns das ja auch als, wir können ja auch sagen, hey, guck mal, wie cool, ich kümmere mich gerade um mich und ich signalisiere anderen, dass sie das auch machen können. Das ist ja eigentlich voll, das kann ja voll helfen, wenn man dazu neigt, sich das nicht zu erlauben. Da quasi dann ja doch einen Produktivitätsaspekt hinzuzufügen, nämlich das Vorbild zu sein.
Ja, gerade dieser Aspekt mit dem Vorbild sein ist besonders wichtig bei Frauen, weil auch zum Beispiel Burnout durch Care-Arbeit entstehen kann. Das ist ja auch ein Riesenthema, wo Selbstfürsorge theoretisch die Resilienz fördert gegen Burnout. Aber eben viele Frauen und Mädchen das nicht vorgelebt bekommen, sich um sich zu kümmern, sondern das Stereotyp ist ja die sich aufopfernde Frau für die Familie, die sich keine Zeit nehmen kann und darf, um sich um sich zu kümmern, weil sie sich ja um die Familie kümmern muss.
Ja, das ist auch dieses typische Bild, so an Weihnachten, so die Väter sitzen da und die Mütter räumen irgendwie auf oder sowas. Und das ist ja...
Nicht nur an Weihnachten.
Ja, ich weiß, aber ich meine, weißt du, es gibt doch so auch so Memes und sowas, die das so zeigen. Und das ist natürlich jetzt wieder nicht alle Männer, nicht alle Frauen, bla bla. Aber, also sorry, aber es ist einfach so, dass meine Oma, meine Mutter, deine Oma, es sind immer die Frauen, die bei solchen Festen oder einfach im Alltag einfach so viel leisten und sich so wenig zurücknehmen. Und wenn man dann als neue Generation sich an den Tisch setzt und sagt, nee, Mutti, wir bleiben jetzt mal sitzen, lehn dich mal zurück, wir nehmen uns jetzt mal Zeit für uns, so, dann fühlt sich das vielleicht erst komisch an, wenn man halt ja auch so sozialisiert worden ist. Also das kann so eine große Vorbildfunktion sein. Und auch vor seinen Freunden zu sagen, nee, du musst das jetzt nicht fertig machen. Wir setzen uns jetzt hier in die Sonne. Oder denen halt eine WhatsApp zu schreiben oder sowas und zu sagen so, alles gut, entspann dich.
Hast du schon mal was für dich gemacht heute? Ja, hast du die Sonne schon mal gesehen heute? Zum Beispiel, wenn man einen Freund hat, die im Büro arbeitet.
Und das finde ich auch, da habe ich ein, zwei Freundinnen, die das auch richtig aktiv machen, nicht immer Leistung zu loben, sondern auch die Ruhe zu loben. Also zu sagen, hey, ich habe gesehen, du hast dir ein schönes Wochenende gemacht, ich bin stolz auf dich, dass du da auf dich geachtet hast. Hey, ich habe gesehen, du hast das Treffen abgesagt, ich bin stolz auf dich, dass du da auf dich gehört hast. Und nicht zu sagen, hey, ich habe gesehen, du wurdest befördert, mega, er ist auch mega.
Ist toll, da kann man sich auch drüber freuen, darf man auch drauf anstoßen. Aber ja, Leistung loben ist nicht nur unter Freundinnen schwierig.
Ja, Eltern-Kind-Beziehung. Genau.
Das ist
nochmal
ein ganz anderes. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auch ein psychologisches Thema natürlich. Genau. Wir wollen aber nicht ablenken, sondern weiter über die Frau und die Selbstfürsorge sprechen.
Ja, eigentlich bin ich da durch. Ich finde, ja, also man muss natürlich auch, also das haben wir jetzt auch schon besprochen, Intersektionalität, also so die Vervielfachung von Diskriminierungsformen, also zum Beispiel als Frau bin ich diskriminiert, weil ich eine Frau bin, weil ich zu einer marginalisierten Gruppe gehöre, aber als schwarze Frau wäre ich dann doppelt diskriminiert, als schwarze Behindertenfrau dann dreifach, und das ist quasi Intersektionalität, und das ist super wichtig, das immer mitzudenken, wenn man über solche Themen nachdenkt, und das ist natürlich da dann doppelt, die doppelte Belastung, ne? Also so schon, das haben wir auch eben schon besprochen, unter diesen mehrfachen Diskriminierungen zu leiden, dann ist auch die Selbstfürsorge, die man da leisten muss, noch viel höher und noch viel schlimmer, und dann sollten wir gerade auf diese Menschen irgendwie mehr achten.
Ja, mir ist gerade aufgefallen, Thema Intersektionalismus.
Nicht muss.
Was?
Intersektionalität.
Nein, das wollen wir nicht. Nein, Intersektionalität. Diskriminierung von Personen mit, sage ich mal, nicht der binären Geschlechtsorientierung.
Non-binär. Wieso hast du das so kompliziert gesagt?
Weiß ich nicht, mir ist das Wort nicht eingefallen. genau, non-binäre Personen oder geschlechtsfluide Personen, die werden auch diskriminiert. Und das ist auch was, was zu Stress führen kann, was eine reale Diskriminierung ist. Das habe ich vorhin in meiner Aufzählung, haben wir nicht drüber gesprochen, aber das sollten wir nicht vergessen.
Ja, ich glaube, wir neigen gerade noch richtig dazu, so alles mit reinzustopfen in den
Podcast. Ja, aber es ist ja wichtig.
Ja, ich weiß, es ist wichtig, aber so, das ist so
weil ich habe eine lange Aufzählung gemacht und die haben gefehlt.
Ja, das stimmt.
So,
nein, und das ist auch voll gut. Ich finde das auch gut.
Das zeigt ja auch, dass es nicht ganz so bewusst ist. Und wenn uns das schon passiert, dann will ich nicht wissen, wie es da draußen aussieht.
Ja, ja, sowieso. Okay, ich finde, das war eigentlich schon ein guter Wrap-up, oder? Also, Fazit ist, Selbstfürsorge ist nicht immer eine Individualaufgabe, sondern wir müssen strukturell miteinander arbeiten.
Mhm.
Zweitens, Selfcare und Selbstfürsorge ist nicht das Gleiche.
Finden wir.
Finden wir.
Das kann man anders sehen.
Ja.
Vielleicht ist es auch die direkte Übersetzung, habe ich gar nicht drum geguckt, aber müsste eigentlich die direkte Übersetzung sein.
Ja,
aber für uns ist Selfcare dieses hochstilisierte, kapitalistische Bewerben von Produkten.
Ja, wir werben ja jetzt nicht unbedingt, aber einfach nutzt, also.
Ja, das ist schon häufig in Zusammenhang mit Werbung auf Social Media.
Ja,
entweder wirbt man für seinen Account, dass man zeigt, wie toll man seinen Tag strukturiert und wie viel Selfcare man macht. Und
aber Tag strukturieren ist echte Selbstfürsorge.
Das ist richtig. Aber wenn ich den 5 AM Club sehe und dann 900 verschiedene Treatments und dann um 11.30 Uhr wird das erste Mal, sag ich mal, irgendwie sich an den Laptop gesetzt und gearbeitet.
Ja, okay. Das ist schwierig.
Dann weiß ich, dass der kein...
ja.
So.
Aber, na gut, nee, aber ich finde, das war doch ganz gut, oder nicht?
Ja, fand ich auch, glaube ich. Wir hören uns mal später an.
Ich werde sie mir selber anhören, die Folge, damit ich selber auch einfach das lerne. Weil ich bin einfach auch unglaublich schlecht in Selbstfürsorge, sagen wir ehrlich. Ich habe ja jetzt hier schon so ein Whoop-Armband.
Ein Wearable?
Ja, so ein Ding, damit dem ich meinen Stress besser messen soll. Weil ich einfach so wenig Gefühl dafür habe, ob ich gestresst bin, kriege ich jedes Mal eine Blasenentzündung. Weil mein Körper sagt, du. Pass auf dich auf.
Ja.
Und sonst sagst du das immer.
Das, ja. Und jetzt bin ich eine Woche weg, dann brauchst du ein technisches Gerät. Die Maschinen ersetzen uns alle.
Sogar dich. Okay, willst du noch, hast du noch letzte Worte?
Nein. Vielleicht nur passt auf euch auf. Mhm. Passt auf andere auf. Nehmt gegenseitig Rücksicht. Nehmt Rücksicht auf euch. Setzt Grenzen. Und genießt das gute Wetter, wenn ihr die Zeit dafür habt.
Und wenn es noch gutes Wetter ist beim Anhören dieses Podcasts.
Wo auch immer ihr seid, man weiß ja nicht, wo das Wetter wie ist. Hier ist es sonnig, trocken, aber extrem windig.
Vielleicht sind sie in der Arktis, das ist oben.
Was ist das? Und wo wohnen Pinguine?
In Südafrika.
Mhm. Und wo glaubst du dann, in welcher Arktis leben die?
Antarktis.
Richtig.
Unten.
Richtig.
Treffen sich Menschen und Pinguine dann nicht?
Naja, es gibt Forschungsstationen
in der Antarktis. Aber ich meine, leben, also da wohnende Menschen.
Ich glaube, in der Antarktis gibt es keine nativen Menschen.
Deswegen treffen sich dann Pinguine und native Menschen nicht.
Richtig.
Native Menschen ist ein ganz komisches Wort.
Eingeborene. Das hat man früher, glaube ich, gesagt, oder?
Weiß ich nicht. Ich sage immer Indigenous Peoples, weil ich das auch eh immer nur auf Englisch erforsche. Ich schreibe meine Masterarbeit über die.
Wirklich?
Ja. Hm. Über Resilienz und Indigenous Peoples.
Das hast du mir noch gar nicht erzählt.
Voll meine Folge. Hä? Sag mal, natürlich.
Ich hab doch überlegt, dass es nicht festgelegt ist.
Nein, ist nicht festgelegt. Ja, aber ich habe schon mein Exposé geschrieben und ich bin sehr überzeugt von meinem Thema.
Mhm. Bin gespannt.
Ja, sehr spannend. Die haben ganz, ganz tolle eigene Forschung. In ganz vielen Forschungsblättern, von denen sind Bilder von Blumen und so. Weil die so Analogien und Metaphern und sowas mit Pflanzen immer haben, um Sachen zu erklären, um so komplexe Zusammenhänge zu darzustellen. Richtig cool.
Das klingt spannend.
Ich find's spannend.
Ich habe einen Fragebogen ausgewertet in meiner Masterarbeit.
Das war nicht so spannend.
Das war nicht so spannend, aber nicht minder wichtig.
Das stimmt. Na gut, vielen Dank, dass ich mich mit dir austauschen durfte, mein Schatz.
Die Freude ist ganz meinerseits.
Okay, heute bist du dran mit Verabschiedung.
Wirklich, habe ich letzte Woche auch. Tschüss mit Ö, habe ich gesagt, oder Ciao mit V.
Ciao mit V, ja. Heute was Neues?
Tschüssli, Müsli.
Tschüssli.